Börsenradio Network. Der Kommentar.
Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
Herr Thieme, wir hatten ja in der vergangenen Woche schon über Tech-Werte gesprochen und da hatten Sie gesagt, dass es eben solche Wachstumsraten bei den Gewinnen nicht mehr gibt wie in der Vergangenheit, aber auf der anderen Seite schon viel Fantasie, auch Fantasie der Zukunft eingepreist ist. Und da sehen wir jetzt ein ganz aktuelles und sehr prominentes Beispiel, nämlich Apple. Weniger iPhones wurden verkauft, die Aktie brach danach mehr als 7% ein und sofort sind die ersten Kommentare zu lesen, Apple jetzt verkaufen. Jetzt weiß ich ja aus Gesprächen der Vergangenheit mit Ihnen, dass Sie immer eher empfehlen, Schwäche zum Nachkaufen zu nutzen, auch bei Apple.
Das ist richtig. Natürlich würde ich nur einen Nachkauf empfehlen oder einen Erstmalskauf in einem Unternehmen, wenn die Fundamentalfakten nach wie vor für dieses Unternehmen sprechen. Und schauen wir uns mal die Situation bei Apple an. Apple hatte ein ausgezeichnetes Quartal vor einem Jahr gehabt, als das neue iPhone eingeführt wurde und die Daten sprangen quasi raketenmäßig nach oben, sodass der Vergleich mit dem Vorjahr eigentlich ein negativer sein muss, denn mit der gleichen Wachstumsrate kann man nicht rechnen. Aber generell muss man feststellen, dass Apple ein gewisses Problem hat, nämlich ist zum ersten Mal, dass die Einnahmen insgesamt, aber die Verkaufszahlen rückläufig sind in über 10 Jahren. Und das wirft natürlich ein berechtigtes Fragezeichen auf. Jetzt muss man sich fragen, gibt es Apple auch noch in 20 Jahren? Und da würde ich übrigens ein Fragezeichen hinsetzen, was das iPhone anbetrifft. Ich glaube, das iPhone hat seine Höchstphase mit erreicht. Es muss was ganz was Neues kommen, um hier wirklich massiv neue Käufer zu erzeugen. Und dennoch empfehle ich Apple hier, weil die Bewertungsbasis mit einem Kursgewinnverhältnis von 11 nur halb so hoch ist, wie es bei den Technologiewerten allgemein der Fall ist. Und man hat eine Dividendenrendite. Es wird auch weiter verdient. Die Gewinnmarge ist keinesfalls klein. Sie ist horrend hoch nach wie vor, nicht mehr ganz so hoch wie früher. Sondern ich meine, wer hier besonnen ist und schaut sich den Kurs um die $95 an, dann würde ich hier absolut mit dem ersten Drittel im Kauf beginnen. Und sollte man das Glück haben, ich sage bewusst das Glück haben, es noch in den Mitte der 80er sehen, nimmt man das zweite Drittel hin und hebt sich ein drittes Drittel zum Nachkauf nochmal auf, sollte der Kurs wirklich überraschend stark einbrechen, was ich übrigens nicht glaube. Zielrichtung für Apple wäre ein Kursniveau irgendwo zwischen 110 bis 120. Ich glaube nicht, dass wir die Höchststände vom vergangenen Jahr von 134 kurzfristig sehen werden, vielleicht auch längerfristig noch nicht so, denn das ist eine Herausforderung. Aber mir reicht es, wenn ich ein Kursankaufniveau habe von 95 und sehe eine Chance von 20% plus, das ist überdurchschnittlich. Und deswegen heißt meine ganz klare Meinung, Apple wäre heute ein ganz klarer Kauf für diejenigen, die es noch nicht haben. Und diejenigen, die es zu höheren Kursen im Portfolio haben schon, die können hier gut nachkaufen, sofern der Kursrückgang vom Durchschnittspreis, was man hat, mindestens 15% beträgt.
Ein weiteres Thema, über das wir auch in unserem Interview über generell über Tech-Werte und über die Nasdaq generell schon besprochen haben, war Twitter. Auch hier gab es wieder Negativnachrichten. Da haben die Prognosen deutlich die Einschätzung der Analysten verfehlt und hier ging es sogar zweistellig nach unten mit der Aktie. Was würden Sie zu Twitter gerade sagen?
Twitter ist zwischen 15 und $20 für mich interessant, aber es muss nicht für jeden Aktionär ein Papier sein, was man haben muss. Wer etwas risikoorientiert ist, der kann sich durchaus heute die Twitter-Aktie, wenn sie eröffnet, bei 15, $15,5 ins Portfolio legen, aber auch das erste Drittel bitte jetzt erst kaufen, nicht gleich eine volle Position. Das Problem bei Twitter ist folgendes. Man hat ein gutes Produkt, denn Twitter wird allgemein angewandt, wird gebraucht. Immerhin 500 Millionen Menschen benutzen Twitter rund, nicht wahr? Das ist schon ganz schön, wenn man sich das mal überlegt. Es ist nur schlecht gemanagt. Und die Führung des Managements liegt bei einer Person, der zwei Firmen gleichzeitig führt. Und das geht nicht. Sie können nicht gleichzeitig VW managen und auf der anderen Seite noch Siemens betreuen. Das wäre also ein Widerspruch. Man muss sagen, hier braucht eine volle Arbeitskraft, muss ich hier auf dieses Unternehmen konzentrieren, die Chancen bemessen und ausbalancieren. Und Twitter hat meines Erachtens eine Zukunft, entweder als alleinstehendes Unternehmen, da muss man Umstrukturierung noch vornehmen, technische Dinge noch ausbessern und ausmerzen, aber es ist auch als ein Übernahmekandidat nicht uninteressant. Deswegen meine ich, Kursziel für mich wäre für die nächsten 18 Monate bei Twitter ungefähr die 30 bis 35 Dollar Basis. Das ist kein Garantieschein, aber das hieß ja mehr als eine Verdopplung oder mindestens eine Verdopplung. Und vergessen wir eines nicht, das Unternehmen war ja schon einmal bei fast $70 und da übrigens habe ich jedem empfohlen, die Gewinne mitzunehmen, weil es weit überpreist war. Aber jetzt, wo man quasi 80% gefallen ist, sehe ich keinen Grund, nicht dieses Papier ins Portfolio zu legen, sofern man etwas risiken kann. Denn es ist nach wie vor risikobehaftet, es verdient nach wie vor noch nichts. Aber ich glaube, mit etwas Fantasie kann man hier durchaus deutlich höhere Kurse sehen in den nächsten 18 Monaten.
Am Abend kommt auch noch Facebook. Was erwarten Sie da?
Bei Facebook, ja, Facebook ist eigentlich immer für eine positive Überraschung gut. Facebook ist nun mal eine absolute Dominanz in diesem Feld. Und Zuckerberg hat hier eine großartige Leistung vorgelegt, mich in vielerlei Hinsicht auch sehr, sehr positiv überrascht. Ich würde Facebook hier nicht kaufen auf diesem Niveau, ist mir einfach zu teuer. Aber das Ergebnis kann durchaus das Gegenteil dessen darstellen, was wir bei anderen Technologiewerten gesehen haben. Ob das jetzt Google ist, ob das jetzt IBM ist oder hier Twitter und die Apple. Ich glaube, Facebook könnte eine Überraschung sein im Positiven. Wenn es nicht der Fall ist, dann übrigens hat der Markt echt ein gewisses Problem am Ende der stärksten Börsenphase. Vom November bis zum April ist ja immer die stärkste Börsenphase. Dann kommen wir halt in die langsame Phase hinein. Das wäre dann die Einleitung dazu. Also ich schaue mit größtem Interesse jetzt auf Facebook heute Abend, was herauskommt, um dann die Tendenz für die nächsten Tage und auch für die nächsten ein, zwei Wochen mitzubestimmen.
Welche Frage natürlich nach wie vor auch noch spannend ist, ist, wann sehen wir denn neue Rekorde an der Wall Street? Sie hatten in der vergangenen Woche gesagt, lange dauert es nicht mehr, vielleicht sogar schon letzte Woche. Das war nicht der Fall. Wann sehen wir sie jetzt?
Schauen Sie, Sebastian, wir waren 0,8% vom Höchststand entfernt. Ich gebe es zu, damit wurde kein neuer Höchststand erreicht, aber ich sehe das eigentlich so als fast das Klassenziel erreicht, zumal ich diese Prognose auch schon gemacht hatte, als der Dow Jones Index bei 16.000 war. Und dass wir so dicht an die 18.000 herangekommen, überschritten hatten wir sie schon, uns fehlt noch 0,8%. Das ist noch möglich, aber je länger es jetzt dauert und wenn wir über den April hinausgehen, desto unwahrscheinlicher wird es dann ab Mitte Mai, werden wir eine Durststrecke haben, die sich so allmählich dann entwickeln wird im Sommer, das typische Sommerloch, wenn auch durch die Wahlsituation etwas verzögert wird, auftauchen und dann würde das marginal neue Höchstniveau im vierten Quartal erst passieren. Also entweder jetzt in den nächsten zweieinhalb Wochen oder dann im Herbst ein marginales, ich betone, marginales neues Höchstniveau, denn ich gehe nicht davon aus, dass wir die 19.000-Marke beim Dow Jones sehen, die 20.000-Marke auf keinen Fall, also 18.500 plus 1-200 Punkte noch draufgenommen wäre möglich. Wir müssten nur das Klassenziel erreichen von 18.315. Das Risiko, was wir nach unten haben, ist übrigens auch nicht sehr hoch. Die 17.000-Marke unter gewissen Aspekten können wir im Sommer noch mal testen, aber die 16.000-Marke werden wir nicht sehen. Die Probleme fangen erst an, frühestens im nächsten und übernächsten Jahr, weil dann die Hosse sehr alt ist und dann vielleicht auch das Wachstum etwas schleppend wird und wir dann das ein oder andere Problem lösen müssen. Und dann wäre rein aus dem Zeitablauf bedingt eine Börsenbässe mal wieder überfällig. Was dann die Auslösefaktoren sind, darüber kann man sich jetzt noch streiten. Da würde ich jetzt noch keine Kommentare abgeben. Aber zurzeit läuft die Notenbankpolitik okay. Das werden wir heute Nachmittag hören oder heute Abend in Europa, wenn dann die Notenbank ihre Entscheidung bekannt gibt. Keine Leitzinserhöhung, aber weiterhin die Strategie des leichten Geldes. Die nächste Leitzinserhöhung frühestens im Sommer, aber wahrscheinlich erst am Jahresende. Also damit ist grünes Licht weiterhin gegeben, sodass generell hier keine großen Fragezeichen auftauchen und Anleger gut beraten sind, sich dem Aktienmarkt zuzuwenden, allerdings selektiv zu sein und da, wo die Kurse gefallen sind, besonders darauf sich zu konzentrieren und nicht die Gewinner nur zu nehmen, denn da ist das meiste auch schon ausgeschöpft.
Ein US-Thema, das momentan in Deutschland bzw. in Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland intensiv wieder diskutiert wird, muss man ja sagen, ist TTIP. Barack Obama hatte Deutschland besucht, hat für TTIP geworben und auf einmal ist es wieder überall auf der Agenda. Es gibt viele Argumente dafür, viele Argumente dagegen. Es gibt sehr viele Kritiker, die teilweise auch auf die Straße gehen und demonstrieren. Es gibt natürlich auch sehr viele Befürworter. Wo reihen Sie sich denn ein?
Ich bin ein absoluter Befürworter, weil für mich der internationale Handel das Blut im Körper ist sozusagen, was uns alle miteinander verbindet und wir profitieren von einem offenen Handel. Es dreht sich allerdings jetzt um die Modalitäten. Wer hat mehr davon? Und da muss man natürlich hart verhandeln. Im Eigeninteresse. Europa muss sein Interesse vertreten gegenüber den USA, aber hier einen freien Handelsraum aufzubauen für die Investitionen und für den Handel schlechthin ist absolut wichtig. Ich bitte Sie, das wäre ein Rückschritt, wenn wir uns abschotten würden. Die Amerikaner haben sich nach Asien geöffnet und wenn wir unsere Tore zumachen würden, dann würde man sich in den USA mehr nach Asien ausrichten. Das wäre ein Nachteil. Also wir sollten uns alle zusammensetzen, hart verhandeln in unserem eigenen Interesse, wie es übrigens auch beim Brexit ist. Nicht wahr? Großbritannien wird meines Erachtens in der EU bleiben. Da gab es auch Konzessionen dafür. Und genauso wird es hier bei der TTIP sein. Aber das Nein, das Demonstrieren auf der Straße halte ich für falsch. Ich glaube, da versteht man nicht, was der Handel bringen kann. Denn Handel bedeutet eigentlich Wachstum. Es muss sich nur noch darüber unterhalten werden, wer wo was bekommt, wer welche Vorteile hat. Aber wenn man, je niedriger die Zölle sind, je offener die Schranken sind, je mehr wir uns überall, nicht wahr, ausbreiten können und mit unseren Produkten konkurrieren können, desto besser ist es für alle. Und die besten Produkte werden dann gewinnen. Die weniger guten, die werden halt verlieren. Das ist auch ganz normal im Leben, dass der Beste immer vorne sein sollte. Und wir alle, die Verbraucher, profitieren letztlich davon.
Der Beste sollte vorne sein, sagen Sie. Das führt mich auch schon zum nächsten Thema, nämlich der US-Wahl. Dazu am Schluss noch eine Frage. Sind denn die Besten jetzt vorne? Wann ist das Rennen gelaufen?
Es sind nicht die Besten. Wenn man sagt, in einem Land mit rund 330 Millionen Menschen ist eine Frau Clinton und Donald Trump die einzigen, die man dann wählen kann, ist das eigentlich ein bisschen bescheiden. Aber bleiben wir dabei, was da ist. Wir haben gestern einen überzeugenden Wahlsieg für Donald Trump gesehen, dem ich immer noch skeptisch gegenüberstehe, weil sein internationales Verständnis meines Erachtens, zumindest in der Verbalisierung, wie er es tut, unakzeptabel ist. Aber vielleicht ändert er sich noch. Aber gestern muss man aus demokratischer Sicht sagen, Donald Trump hat einen überzeugenden Wahlsieg in den 5 Staaten gehabt und da kann man ihm eigentlich das Recht, der Kandidat der Republikaner zu sein, kaum noch nehmen. Und all das, was man an Manövrieren im Hintergrund noch tut, wäre meines Erachtens von der Demokratie her gesehen unproduktiv. Frau Clinton, sie ist die erfahrenste, die wir haben. Allerdings, sie ist auch nicht mehr die jüngste. Und sie hat natürlich auch durch ihre Erfahrung Fehler aufzuweisen. Insofern ist sie nicht unbescholten. Das muss der Wähler wissen. Und die Frauen erstaunlicherweise sind nicht mehrheitlich für sie, sondern sind sogar teilweise etwas skeptisch. Also das Wahlgeplängel fängt jetzt an im Sommer mit den Wahlkongressen und dann im November wird es sich entscheiden. Ich glaube nach wie vor, dass Frau Clinton die besseren Karten haben wird, aber es wird sicherlich ein außergewöhnlicher Wahlkampf sein, ungewöhnlich, spannend und auch amerikanisch interessant, wenn Sie so wollen. Aber ich würde nach wie vor die Karte auf Frau Clinton setzen, aber die Chancen, dass sie absolut gewinnt, die liegen nicht weit über 50%. Es wird also ein knapper Ausgang sein.
Herr Thieme, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Bitteschön.
Börsenradio Network, der Kommentar.